Das Ottmar-Hitzfeld-Stadion in Gisborne in der Schweiz ist das am höchsten gelegene Stadion Europas. Es liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo mit 1,85 der Größte seiner Mannschaft, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Heute sind wir wirklich unterklassig unterwegs, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge. Ich muss sagen, Darian hat vorhin seine ASMR-Karriere ausprobiert. Also wenn es mit dem Podcast nichts wird, haben wir ein zweites Standbein.
Ja.
Dazu kommt, dass wir heute einen sehr losen Folgenplan haben. Wir können halt keine Spiele besprechen. Es ist Länderspielpause und wir sind beide in so einem Quatschmodus gerade.
Ja, ich hatte meinen Mittagsschlaf nicht und du bist gerade erst aufgestanden. Also Müdigkeit siegt in diesem Fall. Ey, ich weiß gar nicht, wohin mit mir heute. Ich bin völlig hin und her. Ich fühle mich die ganze Zeit so quatschig irgendwie.
Ja.
Also, weiß ich nicht.
Bin auch gespannt, wie es wird. Wir haben vorhin schon drüber geredet im Vorgespräch. Wir fühlen uns manchmal wie 60-Jährige. Da muss ich sagen, das habe ich bei TikTok. Ich bin überhaupt kein TikTok-Fan. Das holt mich null ab.
Ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht. Ich hatte heute mit einem Kollegen geredet. Wir haben heute darüber geredet, wie es so manchmal ist, wenn man so Sachen, wenn du zum Beispiel eine Brille aufhast und du suchst deine Brille. Kennst du so Momente?
Ja, Schlüssel und der Schlüssel ist in der Tasche oder so.
Genau. Und er meinte zu mir, er hatte mal einen Moment, da war er auf dem Klo, hat TikTok gescrollt und dann ist ihm auf dem Klo klar geworden, so, ich könnte ja eigentlich TikTok scrollen, hat TikTok zugemacht, um es dann wieder zu öffnen. Das ist, glaube ich, schon krasse Psychose, die da einhergeht.
Ja, auf jeden Fall Wegklasse. Genau, zur heutigen Folge, um hier ein bisschen voranzukommen. Wir nehmen am Mittwoch, den 4. September auf. Wir produzieren vor, hat den Hintergrund, dass ich am Wochenende unterwegs bin. Für mich geht's nach Medellin und wenn es dann irgendwie möglich ist, muss ich mein Mikro dann nicht unbedingt mitnehmen. Und genau, wäre es jetzt ein Spieltag gewesen, hätte ich es natürlich gemacht, dann hätten wir da Montag schon irgendwie aufgenommen. Aber jetzt bietet sich das an mit der Länderspielpause, dass wir ein bisschen vorproduzieren. Genau, deshalb ist es auch nur 2 Tage her, dass wir uns wieder sprechen. Also wir haben uns vor 2 Tagen gesprochen. Da hatten wir eine Frage gestellt in der Folge, die ihr dann letzte Woche schon gehört habt, bezüglich Interesse an T-Shirts, Trikots, irgendwie Merch. Und da haben wir jetzt erste Umfrageergebnisse drin. Und da hatten sich auf jeden Fall viele Leute dafür ausgesprochen, dass sie grundsätzlich Interesse hätten. Ich glaube, es waren irgendwie bis jetzt 27 Stimmen. Es kann sein, dass da noch was dazukommt, aber so grundsätzlich ist Interesse da. Also ich glaube 9 oder so meinten, die haben kein Interesse, schämt euch. Und ich glaube, 5 oder 6 Leute meinten T-Shirts und 12 waren bei Trikot. Das heißt, Darian und ich werden uns jetzt demnächst mal zusammensetzen und wahrscheinlich ein Trikot designen.
Hosen.
Und stutzen. Das komplette Set kriegt ihr dann mit Autogrammkarte. Genau, wir machen dann wahrscheinlich nur Trikots, einfach weil wir dann in einer größeren Menge bestellen können und dann würde das Trikot für euch ja dann auch günstiger werden. Das kommunizieren wir aber dann noch, auch wie es dann aussieht, das erfahrt ihr dann alles, wenn es soweit ist. Nur so, wir sind da jetzt dann in der Planung demnächst.
Ja, da kann ich eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass wir nach 2 Jahren in Anführungszeichen ein eigenes Trikot rausbringen, aber ehrlich gesagt habe ich da irgendwie Bock drauf und ich finde es auch einfach witzig. Also das hat keine monetären Gründe oder so und unterstützen müsst ihr uns auch nicht, sondern jeder, der es witzig findet, kann eins bestellen und also das ist einfach eine witzige Geschichte, finde ich. Vor allem, wenn wir dann später dann im Dopa sitzen und ihr könnt sagen, ey, ich habe ein Trikot von denen.
Aber stell dir mal vor, irgendwann im Doppelpass hinten im Publikum sitzt einer mit so einem Trikot. Oder bei der Pokalauslosung.
Show immer, ne?
Ja, ich muss sagen.
Aber was hast du da für ein Trikot? Ja, 100% unterklassig.
Ich muss sagen, nochmal wichtig zu betonen, wir verdienen daran auf keinen Fall Geld. Also wir geben euch das zum Einkaufspreis. Also das ist für uns einfach, eine witzige Geschichte. Wir wollen da aber kein Geld dran verdienen, dürfen wir auch gar nicht und werden wir auch nicht tun. Und irgendwas wollte ich gerade noch, jetzt ist mir entfallen. Auf jeden Fall nochmal danke für die vielen Bewertungen und Rückmeldungen zur letzten Folge, hat uns auf jeden Fall wieder sehr gefreut. Ihr kennt das Spiel mittlerweile, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wir haben, ich glaube, die 700 Follower geknackt, aber nur 200 Bewertungen knapp drüber. bewertet doch gerne den Podcast, ist schnell gemacht, auf die 3 Punkte dann am besten eine hohe Bewertung abgeben, unterstützt uns und ihr könnt auch gerne folgen, weitererzählen und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann am besten in der Kommentarspalte oder 100% Podcast auf Instagram, genau.
Ja, und damit genug der Worte, kleiner Ablauf für heute. Wir wollen heute erstmal anfangen, so ein bisschen darauf gucken, wie sich denn gewisse Teams auf dem Transfermarkt verstärkt haben. Einfach den Kader durchgehen, ob das gut, ob das schlecht ist, inwieweit sie sich natürlich auch in Tabellenregionen festigen können. Danach gab es eine kleine Zuschauerfrage zwecks Sponsoren. Also es gibt ja immer so kuriose Sponsoren, da wollen wir dann einfach auch so ein bisschen drüber erzählen. Und hinten raus gibt es dann die von uns schon lange erwartete Namenself, wo wir 11 Leute zusammengesucht haben, die einfach einen geilen Namen haben. Und damit gehen wir an den Start. Und hinten raus tippen wir natürlich auch. Erstmal zu dir. Welchen Verein hast du dir rausgesucht, wo du sagst, der hat sehr gute oder vielleicht auch sehr schlechte Arbeit auf dem Transfermarkt gemacht?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage erstmal so, weil ich habe jetzt keinen direkt im Kopf. Boah, da muss ich überlegen. Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich würde gerne über Düsseldorf reden, weil ich da sehr zwiegespalten bin. Man hat nämlich in der Transferphase Zolis, Tanaka und Engelhardt abgegeben, hat da knapp 20 Millionen mit eingenommen und man hat für Johannesson 2 Millionen ausgegeben. Also man hat da ein gutes Plus gemacht. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch 3 Stützen abgegeben. Also bei Zolis war das wohl klar. Gerade Engelhardt hat mich dann doch irgendwie überrascht, dass der dann schon jetzt wechselt. Und ich weiß nicht, ob man sich da dann zu viel Qualität wegkaufen lassen hat.
Stimme ich dir zu, vor allem, weil du gerade meintest, dass halt wirklich die 3 Stützen der letzten Saison weggefallen sind. Man hat sich verstärkt auf dem defensiven Mittelfeld mit Giovanni Haag am letzten Transfertag. Da hat man natürlich Noah Mbamba von Leverkusen ausgeliehen. Und für Zolis kam am letzten Transfertag noch Myron van Brederode oder halt auch Tim Rossmann. Da muss man aber gucken, die sind beide 21 und 20, ob die direkt den Impact bringen können. Brederode hat wenigstens, wenn es jetzt Ausschluss darauf geben würde, einen Marktwert von 3,5 Millionen, war zuletzt bei der AZ Alkmaar unterwegs. Und ja, aber es bleibt abzuwarten. Ich stimme dir dazu, die Spiele waren eigentlich so ein bisschen auch, wie man Düsseldorf kennt, also recht solide, mit immer mal wieder kleine Schwächephasen, aber ich bin gespannt, ob sie dieses Mal in ähnliche Regionen kommen können wie letztes Jahr und ich zweifle noch ein bisschen dran.
Ich muss ja sagen, bei unserer Prognose hatte ich ja gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, das war aber vor den Abgängen von Tanaka und Engelhardt und ich muss sagen, mir fehlt irgendwie, also klar, man hat Giovanni Haag geholt, der hat 35 Mal in der Ligue 2 gespielt, hat da 6 Scorer aufgelegt, hat einen Marktwert von 1 Million. Mir hat da so ein bisschen der Plan B noch gefehlt. Also es war ja auch länger klar, dass Ao Tanaka den Verein grundsätzlich gewillt ist zu verlassen, dass man nicht da direkt vielleicht noch einen höherklassigen Ersatz parat hat. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, so haben sie den jetzt nicht. Ich muss aber sagen, so an sich von dem Kader finde ich ihn gut. Also hinten haben sie noch Lundahl Friedrichsson geholt für einen rechten Verteidiger von BK Hecken, 22 Jahre, noch junger Mann, kann auch links verteidigen. Da sind sie in der Breite gut aufgestellt, haben 5 IVs im Kader, wobei Siebert ja gerade leider verletzt ist. 4 Außenverteidiger, perfekt für eine Viererkette. Also so hätte ich es bei FIFA auch gemacht. Und vorne finde ich es auch ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob die Qualität dafür reicht, also aufzusteigen. Das ist ja das Ziel.
Ja, stimme ich dir zu. Vor allem, weil man halt auch offensiv Leute hat, die sich noch nicht nachhaltig zeigen konnten oder auch einfach eine schwierige Saison hatten. Also vor allem David Kownacki, der zwar Düsseldorf kennt und dort auch schon sehr erfolgreich war, aber jetzt bei Werder zuletzt eine sehr, sehr schwierige Saison hatte. Dann hast du natürlich Jenan Pejcinovic, der so eine kleine Wundertüte ist und Vincent Vermey laboriert hier immer noch seine Verletzung aus. Bleibt abzuwarten, wie Düsseldorf wird. Ich bin auch noch so ein bisschen skeptisch, vor allem, weil offensiv dann, finde ich, noch die letzte Qualität fehlt. Aber sonst an sich haben sie ganz gute Arbeit gemacht, haben ja auch richtig gut was eingenommen, vor allem mit dem Zolis-Transfer.
Ja, damit hast du halt ein finanzielles Polster. Das kannst du natürlich auch in den Vereinen, in die Infrastruktur stecken. Sowas hilft ja auch gerade nach der Corona-Pandemie, die ja jeden Verein hart getroffen hat. Von daher, Düsseldorf macht trotzdem gute Arbeit. Findest du, der HSV macht auch gute Arbeit, um mal zum anderen Verein zu kommen?
Hättest du mich vor dem, wer ist denn, vom Start der zweiten Liga gefragt, hätte ich gesagt, nein. Ich bin immer noch skeptisch, dass man sich nicht innenverteidigermäßig neu etwas geholt hat, vor allem, weil es beispielsweise einen ablösefreien Hasan Kurucay gibt, um jetzt die ganz günstige Variante zu nennen. Ich weiß nicht, ob er natürlich da spielen möchte oder ob es da Kontakte gab, aber ja, es ist verbrieft, dass bei Hamburg einfach seit längerem schon die Planstelle Innenverteidigung ein Problem war. Steffen Baumgart hat es jetzt erstmal so gelöst, dass er auf eine Dreierkette lange spielt, mit Meffert in der Innenverteidigung. Da hat man natürlich einen Innenverteidiger, aber trotzdem bin ich dort immer noch sehr skeptisch, wenn man sich beispielsweise das Spiel gegen Hannover anguckt, wo die Innenverteidigung wirklich arg mitgeholfen hat.
Na stimmt, das war schon echt vogelwild. Sie haben es jetzt natürlich im Deadline Day auch nochmal ein bisschen geändert. Guillermo Ramos wurde ausgeliehen zu CD Santa Clara nach Portugal. Jonas Da wird der Vertrag aufgelöst. Also zwei Innenverteidiger weg. Dafür hat man dann einen neuen geholt und zwar Lukas Perrin von Racing Straßburg. Ist 25 Jahre alt, hat 100 Mal in der Ligue 1 gespielt bei Marseille und Straßburg. Hat auch, also vom Marktwert her sieht er ganz gut aus, glaube ich, so 3 Millionen. Marktwert ist ja auch immer so eine Sache, aber für mich ist das irgendwie zu dünn. Man hat einen mit Schonlau einen verletzungsanfälligen Innenverteidiger, der, wenn er fit ist, super ist. Hatzi Kadunic ist ordentlich, hat aber immer seine Schwankungen. Und dann hast du noch Perrin, Haier vielleicht, Meffert und so El Fadli hat es ja auch mal gespielt.
Ja.
Für eine Dreierkette ist mir das nicht genug, muss ich sagen.
Für mich auch nicht. Man könnte natürlich dann, wie du meintest, so ein bisschen tricksen mit Meffert, El Fadli, im Notfall auch Miro Muheim, aber da fehlt es mir einfach auch an, wie du meintest, an nachgewiesener Qualität, auch in der Breite. Also die ersten Innenverteidiger sind Hatzi Kadunic und Moritz Haier und von beiden bin ich nicht nahtlos überzeugt.
Ja,
Also da fehlt es mir einfach noch.
ich finde auch den Muheim zum Beispiel zu schade da hinten in der linken Innenverteidigung zum Beispiel.
Ja.
Den hätte ich gerne vorne weiter, weil er auch einfach gute Flanken bringt. Auch immer mal für einen Distanzschuss gut ist und ich finde hinten ist er ein bisschen verschenkt.
Stimme ich zu. Offensiv wurde dafür richtig Hand angelegt. Es wurde ja Adam Karabec geholt. Man hat sich mit Emil Sahiti noch jemanden dazu geholt für den Linksaußen. Fabio Baldé, der zwar nicht gekauft wurde, aber aus der eigenen Jugend kommt, der auch ein ganz gutes Spiel hatte jetzt zuletzt. Man hat Davy Selke als Robert Glatzel Herausforderer geholt und der neueste Transfer natürlich Marco Richter von Mainz. Marco Richter auch so eine komische Personalie. Ist ja letztes Jahr von Hertha weggegangen, um in der ersten Liga spielen zu können und findet sich jetzt beim anderen Konkurrenten in der zweiten Liga wieder. Also wie schnelllebig einfach so das Geschäft ist.
Ja, ist ja auch erstmal nur ausgeliehen, weil er sich bei Mainz dann doch nicht durchsetzen konnte, richtig. Und ja, bin ich jetzt gespannt. Ich erwarte von ihm ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich habe auch, also ist ja so eine Zehnerrolle, die er spielt. Da hat der HSV
Ja.
meiner Meinung nach eigentlich schon Leute mit Ferrei, einem Karabetz. Auch ein Reis ist ja offensiv absolut brauchbar, wenn er vielleicht eher ein Achter ist. Ich weiß nicht, ob ich den Transfer jetzt unbedingt gemacht hätte. Den Sahiti-Transfer finde ich da schon etwas besser für den linken Flügel. Hat 121 Mal bei Hajduk mitgespielt. 18 Tore, 16 Vorlagen. Ist absolut gut, würde ich sagen. Kann man machen. Ansonsten hat man halt Dompe, Baldé, Königsdörfer, Jatta, Sahiti. Öztunali ist halt noch so ein Kandidat, das ist ein bisschen Typ Kaderleiche. Der wird ordentlich verdienen, aber wenn man den noch irgendwie im Winter vielleicht wegbekommt per Laie oder so. Wäre vielleicht auch noch gut fürs Portemonnaie.
Denke ich auch. Sonst hat man sich wirklich offensiv auch verstärkt. Auch die Planstelle mit, ja, ich sag mal, einem brauchbaren Stürmer. Nichts gegen Andras Nemeth jetzt, aber einen brauchbaren Stürmer, der auch mal, wenn Glatzel verletzt ist, was Glatzel ja auch immer mal wieder hat oder auch einfach nicht bereit ist körperlich, dass man da jemanden hat, der die Rolle ausfüllen kann. Davy Selke konnte bis jetzt noch nicht mit Scorern überzeugen. Dennoch halte ich ihn für genau den richtigen Stürmer, den man da in der Hinterhand hat.
Ja, Also ich muss auch sagen, HSV, offensiv gefällt es mir. Defensiv, ich hätte Kurucay da wirklich gesehen, gerade für die Dreierkette.
Ich auch.
Hätte irgendwie Sinn gemacht in meinen Augen, ist jetzt nicht passiert. Müssen jetzt mit klarkommen. Ich denke, sie werden trotzdem wieder eine sehr gute Saison spielen. Ob es dann für einen Aufstieg reicht. Ich sehe halt dieses Jahr wirklich keinen klaren Favoriten bis jetzt.
Nee, ich auch nicht. Jemand, der auch in die Kategorie kein klarer Favorit fällt, ist der Hauptstadtverein.
Ja.
Und zwar die Hertha aus Berlin. Man hat einen großen Kader, man hat viele Leute geholt, hinten angefangen, jetzt zuletzt John Anthony Brooks von der TSG Hoffenheim, dann natürlich der Top-Transfer in Anführungszeichen, Diego Demme, der die alleinige 6 spielt, dann Kevin Sesser, Mikael Cousins für die beiden Achter, zuletzt jetzt Jon Torsteinsson von, ich glaube es war Leuven,
ja,
OH Leuven, loseisen können, wurde ja so ein bisschen auch als Reza-Ersatz gehandelt und vorne Lukas Schuler, der den abgewanderten Haris Tabakovic ersetzt.
Genau.
Was sagst du dazu?
Ich finde den Hertha-Kader wie runder als letztes Jahr auf jeden Fall. Da gab es ja noch viel Umbruch und jetzt, das wirkt ein bisschen besser für mich. Hinten hat man Kempf gut ersetzt mit John Anthony Brooks, einen erfahrenen Mann geholt, den man auch braucht, weil ich finde, die Talente sind super mit Dardai und Gechter, aber man braucht auch einen, der einfach schon ein bisschen was gesehen hat im Fußball. Und Brooks ist so einer. Brooks hat da natürlich auch noch Hertha-DNA, war von 2007 bis 2017 ja schon im Verein. Von daher finde ich den Transfer eigentlich ganz gut. Torsteinsson, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, kann offensiv flexibel eigentlich alles spielen, von linker Flügel, Zentrum bis rechter Flügel. Weiß ich jetzt aber nicht, ob der Transfer so nötig war, weil vorne hatten sie eigentlich schon einen recht tiefen Kader, vom Gefühl her zumindest. Man hat, Ibrahim Maser, den Vertrag konnte man verlängern bis 2027 und das könnte richtig gut werden für Hertha.
Ja, weil entweder Hayden so lange, was ich nicht glaube, aber vor allem, wenn er gehen wird, dann spült das richtig Geld in die Taschen.
Wenn er so weiterspielt wie jetzt, sage ich, ist er im Sommer eigentlich ein Kandidat für eine gute Ablöse.
Ja, auf jeden Fall. Hast du aber schon angesprochen, hier gibt es mehr Kaderleichen als vor allem beim HSV. Zuerst fällt mir da Smail Prevliak ein, der irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Da natürlich aber auch Talente, die man, finde ich, hätte ausleihen können, wie Gustav Christensen oder Bilal Hussein. Man hat auch noch einen Bukayo irgendwo rumliegen. Pascal Clemens, der für meine Empfindung leider ein bisschen zu wenig gerade zum Zug kommt, viel über die Einwechslung. Aber mit Diego Demme hat man da leider auch jemanden auf der 6, der das sehr gut spielen kann. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass man da hätte ein bisschen, ja, vielleicht auch intuitiver handeln müssen. Denn Pascal Clemens ist ein junger Bursche und der sollte so viel wie möglich, vor allem auf so einer komplexen Position, spielen. Und wenn das bei Hertha nicht gegeben ist, dann muss er das wenigstens für ein Jahr woanders können.
Ich weiß echt nicht, warum er nicht spielt. Also letztes Jahr hat er mir wirklich gut gefallen. Ich hätte ihn jetzt gerne gesehen. Und man könnte das Mittelfeld ja auch ein bisschen umbauen, dass man nicht mehr einen Sechser und zwei Achter bzw. Zehner hat, sondern vielleicht auch mal die Doppel-Sechs mit Demme und Clemens und da vorne einen Maser. Mhm. Fände ich auch eine interessante Variante. Vielleicht kann man Clemens auch noch ein bisschen weiterentwickeln, dass er die Acht dann auch noch vielleicht ein bisschen spielen kann. Der ist ja auch noch jung, da kannst du auch noch mal eventuell vielleicht umformen. Ich gucke mal gerade auf sein Profil bei Transfermarkt. Er ist halt eher so der Typ Sechser Innenverteidiger.
Ja.
So ein bisschen, also es gibt ja diese Sechser, die dann eher so Zehner noch sind. Oder ich sag mal so ein Cuisance, der dann eher Zehner ist und dann irgendwie aber auch in die Achter reinrutscht. Und andersrum gibt es das ja auch, von der Sechs in die Innenverteidigung zum Beispiel.
Genau.
Wie es jetzt ist, ist er verschenkt.
Auf jeden Fall finde ich auch, weil du ihn auch einfach nicht spielen lässt. Ähnliches Ding, er hat jetzt zuletzt gegen Lautern, glaube ich, gespielt, Martin Dardai. Aber für den wird es jetzt auch eng, weil Fier ja offensichtlich ein großer Fan von Linus Gechter ist. Deswegen glaube ich nicht, dass Linus Gechter rausrotieren wird. Und dann hat man halt einen John Anthony Brooks, der wahrscheinlich reinkommt, und Toni Leistner vor sich. Und da wird es dann auch für Martin Dardai irgendwann eng. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die ich bei Hertha sehe. Ist schwierig, so einen großen Kader mit so viel Qualität auch in der Breite bei Laune zu halten, wenn du jemanden wie Prevliak oder jetzt ein Florian Niederlechner erzählen musst, jo, pass auf, du spielst heute nicht.
Ja, auch ein Bukalakis wird irgendwann spielen wollen. Und das sehe ich im Moment nicht. Und wenn es dann vielleicht nochmal kommt, dass die Ergebnisse vielleicht mal ausbleiben, dann wird es schnell unruhig, glaube ich, gerade in so einem Verein wie Hertha.
Ja, glaube ich auch.
Genau, wollen wir noch, also ich hätte noch so zwei, drei Vereine, Karlsruhe, Hannover, Eintracht hätte ich noch so,
wo ich mir so... Karlsruhe habe ich auch.
Ja, dann gehen wir doch da.
Können wir ruhig machen. Ja.
Ja, dann, Karlsruhe hat einen Umbruch gehabt, wo wir am Anfang erstmal skeptisch waren, wie man den Aderlass auffangen kann mit Stindl, Matanovic, Nebel, gerade vorne war das halt echt krass. Und genau, jetzt haben sie es aber ganz gut hinbekommen. Sie haben jetzt sich noch am Ende verstärkt mit Luca Pfeiffer für den Sturm. Da hat man jetzt eigentlich einen ganz guten Sturm, würde ich sagen, mit Zivzivadze, der natürlich gesetzt ist. Dann Schleusner, wo ja auch ein bisschen Wechsel im Raum stand. Pfeiffer und Hunziker ja noch von Basel. Gefällt mir ganz gut. Lilian Egloff für die 10 nochmal geholt, ablösefrei. Hat vorher auch bei Stuttgart gespielt, 21 Mal in der Bundesliga. Ist auch vielleicht nochmal einer für die Breite, würde ich sagen.
Denke ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wieder, weil Weil Karlsruhe ja bekanntlich mit diesen beiden Achtern spielt. Wie du gerade meintest, es ist ja immer so ein kleines Gewische, ob es jetzt ein Achter, ein Zehner, ein Sechser ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem auf diesen Mittelfeldpositionen immer auch viel durchrotiert wird. Und da kann ich mir einen Lilian Egloff sehr gut vorstellen. Man muss wirklich sagen, was der KSC geschafft hat, ist, dass es gerade wenig Transfers gab, die noch nicht ganz gezündet haben. Also einen Adrian Hunziker kam bis jetzt immer von der Bank, konnte immer Akzente setzen. Bamba Sekonté hat auch, glaube ich, schon 2 Scorer gemacht. Robin Heuser ist da der Einzige, der sich ein bisschen schwer tut, kam auch von der Bank, aber macht da seine Sache auch gut. Und allgemein hat man, finde ich, einen sehr, sehr runden Kader. Wird mit viel Weitsicht gearbeitet, auch mit viel Ruhe. Christian Eichner, ein fucking Baller. Finde ich, also Karlsruhe macht da sehr gute Arbeit. Und das schlägt sich jetzt auch gerade in den Ergebnissen nieder.
Ja, ich bin halt, weil du es schon angesprochen hast, vom Mittelfeld-Fan, weil es einfach so ein spielintelligentes Mittelfeld ist. Du hast, also ein Vanicek könnte auch irgendwie dann mal auf die 6 rutschen oder auf die 8 und Burnic mal höher auf die 10 und du kannst da sehr flexibel hin und her tauschen, weil einfach alle auch technisch die Fähigkeiten dazu haben. Das gefällt mir sehr gut. Die einzige Schwachstelle, die ich sehe, ist so ein bisschen die Breite in der Abwehr. Da sehe ich Probleme. Sie haben nämlich in der Innenverteidigung im Moment 4 Spieler unter Vertrag. Beifuß und Franke sind natürlich gerade gesetzt. Bormuth hat ja den Kreuzbandriss erlitten im, weiß ich, so April oder so. Der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Und Kobalt hat man auch noch. Aber also Franke ist jetzt auch mit nicht mehr der Jüngste, könnte auch mal verletzt sein. Hätte ich vielleicht noch irgendwie so einen Perspektivspieler dazu geholt. Und außen hat man halt auf rechts nur Jung. Und halt Bauer, der noch aber als LV gelistet ist. Also da, und Jung ist auch in einem höheren Alter, dass man dem 34 Spiele zutraut, weiß ich nicht.
Das stimmt. Zu der Innenverteidigung, Nikolai Rapp kann das auch spielen. Stimmt dir aber zu, dass es da an einem gelernten Innenverteidiger fehlt und die Rechtsverteidigerposition auch sehr luftig besetzt ist. Dennoch, um nochmal zurückzukommen auf das Mittelfeld, weil du meintest, die Spielintelligenz, ich finde, man hat auch ein sehr anpassbares Mittelfeld. Also wenn du jetzt gegen eine sehr physische Mannschaft spielst, kannst du Bonic Rapp aufstellen. Wenn du gegen einen, weiß nicht, nicht so physischen Gegner spielst, wo du sagst, gut, wir müssen mehr auf Ballbesitz, schnelles Umschaltspiel spielen, dann kommt da halt ein Vanicek und ein Jensen oder auch ein Rupp besser zum Vorschein. Also man ist sehr variabel, vor allem in dieser wichtigen Position wie das Mittelfeld, und das macht Karlsruhe richtig stark. Meine Güte, ey.
Sozusagen ist ja auch das Kernelement von Eichners System, dass man einfach diese Mittelfeldraute hat, ohne echten Außenspieler. Und da haben sie halt wirklich gute Leute. Von daher glaube ich, dass es wieder eine sehr gute Saison werden kann. Reicht es für einen Aufstieg, glaube ich, nicht unbedingt.
Nee.
Ich sehe sie aber wieder im oberen Drittel, würde ich schon sagen. Und siehst du Hannover weiterhin im oberen Drittel?
Ja, weil sie sich sehr gut verstärkt haben. Ich habe aber wirklich mittlerweile das Gefühl, dass da irgendwas im Argen liegt, was über das Sportliche hinausgeht. Weil ich weiß nicht, die Mannschaft fühlt sich irgendwie nicht so an, wie sie sich sollte. Und irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas in der Kabine vorgefallen ist oder so. Das ist jetzt irgendeine Einschätzung von mir, aber es fühlt sich leider so an. Ansonsten hat sich Hannover eigentlich nur verstärkt. Man hat einen Josh Knight geholt, ich glaube für 1,2 Millionen. Ne, ablösefrei sogar. Dann Bartolomej Wdowik von Braga, glaube ich, jetzt zuletzt für die linke Position nochmal. Um sich da zu verstärken, den Chunyo Lee, den Yannick Rochelt, Jessica Gangkamp, die wirklich alle ja, interessante junge Spieler sind, die, also Gangkamp jetzt nicht unbedingt, aber die auch letzte Saison gute Leistung bei ihren Vereinen gezeigt haben. Yannick Rochelt jetzt mal als erstes rausgenommen, der noch so ein bisschen mit seiner Form hadert, der sich ein bisschen wie ein Fremdkörper noch anfühlt im Hannover Umfeld oder im Hannover Spiel. Ja, das sind so die Probleme. An sich hat man einen guten Kader, aber irgendwie fügt sich da noch nicht ein Puzzleteil zusammen.
Ja, ich würde auch sagen, also die Puzzleteile sind eigentlich da. Man muss halt jetzt dann die zusammenfügen. Bartolomej Wdowik, hast du dich erkundigt, wie man den ausspricht?
Ist ja kein schwerer Name fürs Polnische, deswegen Wdowik
Wdowik,
würde
okay.
ich
Okay. Ist ja noch
jetzt
gekommen, kurz vor knapp von Sporting Braga. 23 Jahre ist er. Ist ein sehr guter Transfer, muss ich sagen. Linksverteidiger, da
Ja.
hatte man noch einen Konkurrenten für Eze auf jeden Fall gebraucht und hat jetzt ich liebe Leihen mit Kaufoption. Du hast einfach kein Risiko. Du kannst einfach dir den Spieler ein Jahr anschauen und kannst dann gucken, ob das passt und die Kaufoption halt ziehen oder nicht. Bringt guten Offensivdrang mit, was du auf der Schiene auf jeden Fall brauchst mit der Dreierkette. Und wurde auch schon in Düsseldorf eingewechselt, hat da seine Sache eigentlich ganz okay gemacht. Und ja, von daher würde ich sagen, guter Transfer. Ich hätte noch gerne einen Innenverteidiger gesehen. Einfach Dreierkette, Neumann, Halstenberg, Knight und ja, Ullmann. Und ich weiß nicht, ob man noch einen Kunze oder so mal dahinstellt oder einen Eze auf LIV. Aber da hätte ich mir
Ja,
noch
man hat
einen
ja Lukas
gewünscht.
Weiner in der zweiten, ne?
Ja, stimmt.
Nee, stimme ich dir zu, dass man in der Innenverteidigung vielleicht hätte noch ein mehr aufrüsten müssen. Zu Wdowik nochmal, du hast es schon angesprochen, Offensivdrang. Ich weiß nicht, ob du dir Highlight-Reels von ihm angeguckt hast. Ist ja immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber da kommt nicht nur ein offensivstarker Außenverteidiger, sondern auch jemand in Richtung Aaron Zehnter, der auch mal eine gute Ecke schlagen kann. Also standardstark ist der Mann auch. Und ja, mit Hannover hat man ja auch ganz gute Standard, ich sag mal so ausgeklügelte Standards. Und wenn da jemand kommt, der das Ding dir punktgenau auf Heizenbergs Kopf drücken kann, dann ist das schon mal nicht schlecht. Zudem entlastet man natürlich Brooklyn Eze und hat damit die beiden ja, Planstellen Außenverteidiger geschlossen. Ja, und wenn das alles zusammengreift, dann sehe ich es ja wirklich zügig nach vorne marschieren, aber bis jetzt können wir alle von Glück reden, dass das noch nicht passiert ist.
Ja, ich muss sagen, allgemein so in den ersten 4 Spieltagen hatte ich jetzt noch keine Mannschaft, die sich mir so richtig aufgedrängt hat, wie so Pauli letztes Jahr zum Beispiel. Da hast du es einfach gesehen, okay, die werden, wenn alles normal läuft, hier durchmarschieren. Und ich finde, diese Mannschaft gibt es noch nicht so richtig. Köln könnte jetzt demnächst eine werden, wenn sie jetzt zum
Ja.
Beispiel Magdeburg noch schlagen und das Spiel danach auch noch gewinnen und da ins Marschieren kommen. Und es spiegelt so ein bisschen das wider, was ich denke, irgendwie, es gibt keinen perfekten Kader. Jeder hat irgendwie seine Schwachstelle. Bei Hannover und Hamburg sehe ich die Schwachstelle hinten ein bisschen. Düsseldorf ein bisschen offensiv, Probleme. Hertha ist noch ein bisschen zu überladen, ein bisschen vielleicht auch zu unerfahren noch. Und irgendwie das zieht sich so durch
Ja.
bei jedem Verein.
Also eigentlich willst du damit sagen, dass es die spannendste zweite Liga der Welt ist?
Ja, genau das will ich sagen. Ja, ist ja so. Es gibt jetzt keinen.
Ja.
Du könntest würfeln aus so ein paar Teams und also es ist wirklich schwer zu prognostizieren, finde ich.
Finde ich auch. Ich hatte gerade fast überlegt, ob wir auf den Kölner Transfer-Sommer eingehen, aber der ist recht schnell erzählt.
Lohnt sich nicht so wirklich. Ich möchte noch
Das
über
wäre auch wieder
Eintracht reden.
viel. Boah.
Also,
langes Thema. Du willst halt eine 2-Stunden-Folge.
Ja, entspannt. Also wir haben ja schon ein bisschen, erstmal möchte ich sagen, Lecce Merda. Dass sie Helgason nicht abgegeben haben, finde ich, ich verstehe das auch einfach nicht. Also der Mann spielt ja bei, also er ist unter Vertrag bei Lecce, er spielt ja nicht. Die haben, glaube ich, 20 Millionen oder so eingenommen diesen Sommer. Mhm. Und ich glaube, die haben einen Preis 1 Million knapp drüber vielleicht ausgerufen. Und wir haben, glaube ich, so um die 700.000 geboten oder so.
Ja.
Und er sitzt auf der Bank. Die haben
einfach ein persönliches Problem mit uns.
Das muss persönliches Problem sein. Das meinte ja auch Kessel, als er da war, dass das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, da Angebote zu schicken. Wir haben ja bis zur Deadline, eine halbe Stunde vor Schluss, noch Angebote geschickt. Und ich verstehe es aus Lecce Sicht halt nicht, weil der Mann sitzt da auf der Bank oder ist nicht mal im Kader. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Warum nimmst du das Geld nicht mit?
Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, weil du jetzt das Ding hast, gut, jetzt sitzt er auf der Bank. Im schlimmsten Fall riskierst du einen Kaderplatz für ihn, wo vielleicht ein junger Spieler hätte reinkommen können. Vielleicht können wir ihn im Winter kaufen, dann ist er aber günstiger, oder wir holen ihn im Sommer, wenn es gut läuft und wir weiterhin in der zweiten Liga spielen, ablösefrei. Also irgendwie, ich weiß nicht, was Lecce da feiert.
Dann hat er aber auch ein Jahr keinen Fußball gespielt.
Ich glaube, es ist nicht. Ja, stimmt.
Das kommt dann aber auch dazu.
Das hat Braunschweig noch nie abgehalten.
Nee, das stimmt. Da sind wir risikobereit. Ja, einfach schade, weil ich den Typen einfach übelst gefeiert habe letztes Jahr. Und der wollte ja auch unbedingt zu uns kommen. Ja, mal schauen, ob das noch was wird. Dann hatten wir noch die beiden Deadline-Day-Transfers. Sebastian Polter für die Offensive, für den Sturm. Und Paul Jäckel von Union für die Innenverteidigung. Hatten wir jetzt schon Einschätzungen abgegeben letzte Folge? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht. Wir waren wahrscheinlich eher damit beschäftigt, uns selber zu therapieren. Paul Jäckel, Thema, ein Jahr lang kein Fußball gespielt, hatte bei Union zuletzt einen sehr schweren Stand, 9 Spiele letzte Saison gemacht. Halte ich trotzdem für gut, war auch laut interner Quellen oder laut internen Medien der beste Mann gegen Karlsruhe, hat da einfach ein sehr gutes Spiel gemacht, gute Passquote, gute Zweikampfwerte, sowohl in der Luft als auch auf dem Boden. Sebastian Polter ist, glaube ich, das, was man sucht, aber man muss ihn auch schnell bekommen, weil er ist vor allem Mittelstürmer, der auch die Dinger reinmachen kann, aber er ist auch ein Pressingstürmer. Also das, was Johann Gomez nicht ist, nämlich ein Pressingstürmer mit Ertrag. Johann Gomez ist leider nur ein Pressingstürmer, der vor der leeren Bude wahrscheinlich auch das Tor nicht trifft. Und da sehe ich gerade, also ich sehe viele Problematiken bei Braunschweig, sowohl defensiv als auch offensiv. Irgendwie greift da noch nichts ineinander und ich habe das Gefühl, der Kader hat sich verbessert, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, spricht das eine andere Sprache.
Ja, das gleiche Gefühl habe ich auch. Also ich finde den Kader besser als letztes Jahr. Jetzt hat man noch unsere Vermarktungshoffnung Youssef Amin abgegeben für den arabischen Raum. Das war auch eine Geschichte. Also Eintracht hat die Freigabe erteilt, dass er nach Spanien reisen darf zu einem Medizincheck mit Al-Weda, das ist in Saudi-Arabien. Und dann hat er sich irgendwie nicht mehr gemeldet, hat dann irgendwie ein Testspiel mitgespielt, was gar nicht genehmigt war. Und dann war so die Frage, wo er ist. Und letztendlich haben wir ihn aber für 350.000 abgegeben. Und ich sage, das ist ein 1-Plus-Transfer von Kessel.
Ja.
Besser geht's nicht. Weil da hat es nicht gereicht. Man nimmt noch Geld mit, fertig.
Man muss sich mal, also für den Mann haben wir die Hälfte der Summe bekommen, die wir für Emanuel Ferrei bekommen haben. Und das ist top. Also gerne, gerne wieder. Vielleicht hat er deswegen einen Sidney Rebiger oder so geholt, um das Gleiche nochmal zu machen. Einfach alles zu den Saudis.
Nee, ich würde sagen, dann hol doch aber gleich so Leute, also so aus dem arabischen Raum. Weil ich glaube, die sind für die Liga dann nochmal ein bisschen interessanter, beziehungsweise die wollen dann auch vielleicht noch eher dahin. Ich stelle mir das schon schwer vor, so als Amin, du sprichst überhaupt kein Deutsch, wahrscheinlich nicht mal gutes Englisch und dann bist du hier irgendwie. Ich glaube,
er spricht Deutsch.
Der spricht nicht Deutsch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der hat doch bei Viktoria Köln auch gespielt.
Der kam von Feyenoord, ne?
Also ich glaube, der kann schon Deutsch. Ich glaube, ich habe ihn mal in Interviews oder so oder in so kleinen Schnipseln Deutsch reden hören.
Ja gut, habe ich nie gehört. Dann tut es mir leid. Und dann habe ich noch so zwei.
Das zähle ich mittlerweile nicht mehr als Ausrede, weil ein Anthony Uja oder so, der kann auch kein Deutsch, kein richtiges. Und der hat ja auch performt. Also.
Ja. Wer nicht performt hat und auf gar keinen Fall Deutsch konnte, war Suleiman Abdullahi.
Das war
gar nichts. Genau. Dann, ich frage mich auch, was man mit Lukoki vorhat. Das ist eine Kaderleiche, par excellence, den ich gar nicht so schlecht fand, aber der gar nicht mehr spielt. Und wir haben auch wieder Spieler geholt, die auf dem besten Weg dafür sind. Also ein Conte passt für mich nicht ins 3-5-2. Das ist für mich ein 4-3-3-Spieler, der muss auf dem Flügel, weil im Zentrum reicht, das reicht technisch nicht. Und ich frage mich auch, was mit Rebiger und Max Marie ist, warum man die nicht mal mehr bringt.
Das ist dieses typische, die sind nah an der Mannschaft.
Ja, die müssen die Abläufe noch kennenlernen.
Genau. Wer das nicht kennt, wir hatten mal einen Spieler, der, ich weiß gar nicht, ich kenne seinen Vornamen gar nicht mehr, aber Kupusovic hieß er mit Nachnamen.
Kam von Roter Stern Belgrad oder so.
Ja.
Also wir waren hyped.
Und der Mann war immer nah an der Mannschaft. Der musste die Abläufe doch kennenlernen, der musste sich hier noch ein bisschen akklimatisieren, der war immer nah an der Mannschaft, hat keine Rolle gespielt und wurde nach einem Jahr wieder verkauft.
Ja, er musste halt noch lernen, wie es ist, Bus zu fahren, ins Hotel zu gehen, sich dann umzuziehen.
Ja, ja.
Das braucht seine Zeit. Also,
ich meine, der Mann hatte noch nie Fußballschuhe an, wie soll er das auch wissen?
Ja, genau. So viel zu Eintracht. An sich würde ich den Transfersommer erstmal als okay bewerten. Also man kann es schlechter machen, man kann es vielleicht auch besser machen. Man muss sich natürlich aber auch an Ergebnissen messen lassen und die stimmen halt noch nicht und die sollten jetzt auch schleunigst dann irgendwann mal anfangen zu punkten, damit das was wird.
Man hat so ein bisschen versucht, Karlsruhe in klein zu werden, aber ist daran gescheitert.
Wo also sind wir Karlsruhe in klein geworden?
Nee, man hat vier junge Spieler geholt mit Entwicklungspotenzial, aber die Rechnung geht überhaupt nicht auf.
Bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube,
deswegen ja Karlsruhe in klein. Karlsruhe in schlecht vielleicht.
Karlsruhe in schlecht. Ja, ich würde sagen, hast du noch was Transfermäßiges?
Nö.
Ja, dann haben wir den seriösen Part abgehandelt, würde ich sagen.
Halb seriös, ja.
Ja, genau. Jetzt kommen wir erstmal zur Follower-Frage, der nach Sponsoren, kuriosen Sponsoren, was uns da so einfällt. Generell, allgemein natürlich nochmal die Anmerkung, wie jetzt mit dem Beispiel hier, wenn ihr was habt, es gibt ja immer Länderspielpausen leider, da brauchen wir auch Themenvorschläge, weil so langsam gehen uns auch Rankings aus, muss man mal sagen.
Ja, gibt im Oktober schon wieder welche.
Ja, super. Ja, genau, und willst du mal anfangen? Hast du was rausgeschrieben oder soll ich?
Ja, also die Frage, ich habe mir jetzt den Namen nicht rausgeschrieben, tut mir wirklich leid, aber es ging in die Richtung, dass ich glaube, der TSV Hartberg mit einem komischen Sponsor, nämlich Sperm Booster, ich glaube Profertil, ist halt ein Potenzmittel auf der Brust oder ich glaube, was ist das, auf dem Bauchnabel aufläuft, weil die haben ja immer, weiß nicht, 100 Sponsoren, ja, und irgendwo da ist Profertil vertreten.
Laufen
da, hat er uns doch gefragt, ob uns noch was einfällt. Und wenn man sich mal ein bisschen umguckt, dann gibt es schon recht viel.
Ja.
Also, was uns, wo haben wir auch drüber gesprochen, was so als erstes im Auge geblieben ist, sind immer diese Sponsoren, wo sich das ganze Trikot danach richtet. Also dann sieht das Trikot wie Bier oder wie so eine Packung Tiefkühlerbsen oder so aus. Also das ist ganz verrückt. Das hatte Deportivo Lugo, hatte das mit dem Bier beispielsweise oder mit einem Tintenfisch. Ich weiß so auch nicht,
unfassbar hässliche Trikots.
Ja, inwiefern ein Tintenfisch was mit dem Bier zu tun hat, sagt es mir gerne irgendwer, aber also solche Trikots gehen gar nicht, sind ultra hässlich und da hört es ja noch nicht mal auf.
Ja, genau, also wir fangen mal in der Vergangenheit an. Erstmal muss man hier was richtigstellen. Eintracht hat die Trikotwerbung nicht erfunden. Das war Wormatia Worms. Die sind nämlich 67, 68 mit CAT aufgelaufen, also diesem Baggerhersteller, Baumaschinenhersteller. Aber das war Regionalliga Südwest, Eintracht 73, dann mit Jägermeister, war der erste Bundesligist, der es gemacht hat. Auch so ein kurioser Deal, finde ich, Rheinmetall bei Dortmund. Also erstmal kann man es verurteilen, aber was ist denn die Idee von Rheinmetall? Ich meine, jeder Staat weiß, dass es die gibt. So, die brauchen eigentlich keine Werbung machen und keiner im Stadion denkt sich, also ich hole mir jetzt eine Panzerfaust oder einen Panzer. Das passiert ja einfach nicht.
Also ich mache jetzt mal einen Waffenschein für den Club.
Ja, aber keiner denkt sich jetzt, ja, halt mal so einen Leopard.
Ja, aber wenn du dir allgemein mal so ein bisschen Bandenwerbung anguckst, also da ist ja irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kühlkettenlieferant oder so, wo du dir denkst, was hast du hier schon wieder zu suchen? Hast du dich da für 3,70 Euro die Stunde eingekauft und hast jetzt die dritte Bande vom rechten Gästeblock, damit mit irgendwie 2 Quadratmetern.
Aber das macht dann manchmal, noch so ein bisschen Sinn, weil da gucken ja auch Unternehmen zu und da erhöhst du deine Sichtbarkeit. Würde ich schon sagen, dass das Sinn macht, aber so Rheinmetall jetzt, weiß ich nicht, wie viel Mehrwert das bringt.
Ich weiß es auch nicht. Dann gibt es natürlich so, hatten wir jetzt zuletzt das Beispiel mit Schalke und Dortmund, so Sponsoren, die ja eigentlich an eine Unternehmung oder an einen Verein geknüpft sein sollten und immer davon reden und auf einmal bei Schalke auf dem Trikot auftauchen. Grüße an Evonik an der Stelle.
Ich habe noch einen davon aus der Kategorie.
Ja.
Gab's bei Essen war Hauptsponsor Hafid, hieß das Ding, glaube ich. Und die waren dann zeitgleich auch Sponsor bei Schalke auf dem Ärmel. Auch gute Kombi, hat man in Essen auch nicht so toll gefunden. Ich glaube, das Ding ist auch pleite gegangen.
Das ist immer das Beste, wenn die so mittendrin pleite gehen. Das spricht dann auch immer für gutes Marketing. Also, wo ich jetzt gerade am meisten Angst vor habe in der zweiten Liga, ist Minimi-Fan.
Auf jeden Fall. Habe ich was vorbereitet, aber ja, mach erstmal.
Wenn man hört, dass Schalke da einen neuen Sponsor hat, die, was ist das, so Nahrungsergänzungsmittel verkaufen mit Suncoins, wo schon die Finanzbehörde hinterher ist und die auch wegen Steuerfahndung gesucht werden. Ja, also das ist, manchmal habe ich das Gefühl, die informieren sich gar nicht über den Sponsor.
Nö, überhaupt nicht. Also genau, erstmal, San Minimil, das Gute ist, die sitzen in der Schweiz, da kommt man erstmal schlechter dran, das ist schon mal gut. Dann, das ganze Ding ist für 2 Jahre angelegt.
Auf den Cayman Islands.
Ja. Machen wir eine Briefkastenfirma auf mit 100% Unterklasse. Unser Postfach auf den Cayman Islands. 4 Millionen pro Jahr gibt's. Genau, also die verkaufen so Nahrungsergänzungsmittel. Oder nee, das ist keine Ergänzung. Die sagen, das ist eine vollwertige Nahrung. Das sind ja so Küchlein. Und das soll das gesündeste Essen der Welt sein. Man kann das, also eine Tüte kostet, glaube ich, 75 Euro, völlig unsachlich. Und jetzt wird es komisch, weil, also ich finde Kryptowährung allgemein sehr komisch und zwielichtig. Die haben da so eine komische Kryptowährung, den Sun-Token, und da versprechen sie bis 2030 eine Wertsteigerung von 10.000, also 10.000-fache. Ja, und dafür muss man irgendwie so ein Abo abschließen, man muss sich da in so einem Webinar anmelden, das ist halt ja, so ein Abo dann.
Dann muss man, glaube ich, noch einen neuen Webbrowser runterladen, weil es den auf dem normalen nicht gibt, und dann musst du auch irgendwelche Zyklen machen, weil es irgendwie nicht der genormte Token ist, sondern ein anderer Token, der mit dem normalen Programm nicht funktioniert, also
genau, man bekommt dann die Sunpoints, wenn man was bestellt, die kann man dann in diese Kryptowährung eintauschen. Und das soll erstmal motivieren, sich gesund zu ernähren, laut Unternehmensaussage, und finanzielle Freiheit aufbauen. Ich bin gespannt. Und also erstmal völlig unpraktisch auch. Und es wird dann auch nicht richtig erklärt, wie man den ganzen Kram dann in Euro umwandelt oder in Dollar. Und dann kriegt das Ganze noch so eine Schneeballkomponente, weil man dann mit Affiliate-Links Freunde werben soll. Die müssen dann ein Abo abschließen, damit man selbst dann wieder Points bekommt. Und wenn die dann nochmal Leute werben, dann kriegt man 1% davon und das geht bis zu 10 Ebenen. Also, ja.
Ja. Für mich klingt das wie, in 2 Jahren ist das Ding pleite und Schalke vermisst Zahlungen in Höhe von 16 Millionen.
Ja, genau. Also, es ist ja ganz jetzt auf 8 Millionen angelegt für 2 Jahre. Wenn dann am Ende 5 fehlen, würde ich mich nicht wundern.
Ja, ich auch nicht. Kommen wir mal zu was Witzigerem, denn es gibt ja nicht nur Brustsponsor, sondern auch Rückensponsor. Und in Brasilien waren sie ganz kreativ und haben einfach kurz mal die Nummern der Spieler mit in die Werbung integriert, nämlich einfach Preisschilder draus gemacht, nämlich bei Fluminense de Feira. Da haben sie einfach, da wo normalerweise der Name steht, haben sie, ich lese jetzt vor, Shampoo Palm Olive. Für was ist denn das, Real? Das Real.
Ja.
Für 5, also 5 ist groß geschrieben, weil das ist die Rückennummer. Und ganz klein daneben 98 für 5,98 für 5,98 Reals gibt es Shampoo Palm Olive
im Angebot. Herrlich. Und du kannst, wenn du drunter guckst, siehst du noch die Mengenangabe, wie viel drin ist. Stehen da noch 500 Milliliter oder sowas drunter.
Ob es dann auch so Coupons gibt bei so höheren Nummern, so 3 für 1, das ist denn die 31 oder so?
Oh, das wäre stark. Oder so was noch mit QR-Code scannen und dann kannst du auch noch irgendwie ein Angebot kriegen. Fände ich auch stark. Genau, dann würde ich weitermachen, auch in Südamerika gleich bleiben. Bei AD Centenario de Neken, das ist in Argentinien, boah, vierte Liga oder sowas. Das ist wirklich eine laufende Litfaßsäule. Die haben nämlich versucht, den Weltrekord zu brechen, beziehungsweise ins Guinness-Buch der Weltrekorde zu kommen und haben sich 50 Sponsoren aufs Trikot gedruckt.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde diese Trikots, auch die österreichischen Trikots, sind so hässlich. Das kannst du doch nicht tragen.
Also, da muss ich sagen, wie das Mexiko löst, das geht noch, weil die haben immer so 3, 4 Sponsoren, das ist schon überfüllt, aber es geht noch. Aber so bei Österreich oder wie du jetzt meinst, das sieht ja aus wie so ein Formel-1-Jersey. Also das ist ja so zugeballert.
Ich glaube, wir, wenn wir unsere T-Shirts rausbringen, wir holen uns auch ein paar Sponsoren ran, würde ich sagen.
Wir holen Sponsoren. So Inges Gartenverein, Uwes Rasenmäher, alles. Alles rauf, einfach für 2,30 Euro oder so müssen wir uns nur geben. Dann passt das.
Dann kommen wir auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Finde ich stark.
Aber auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Es gibt ja noch eine andere Sparte. Es gibt ja, wir haben jetzt viel über das Jugendfreie geredet. kommen wir mal zu dem FC Homburg, damaliger Erstligist, der das Logo eines Kondomherstellers auf der Brust trug, nämlich London. Und wurde, glaube ich, auch, ja, tatsächlich, vom Verband bedroht, oder es wurde gedroht, dass ein Punktabzug und eine Geldstrafe verhängt wird, wenn sie den Sponsor nicht ändern. Gibt es ja öfters, dass es Alkohol, Kippen oder halt auch Kondome auf den Trikots gibt.
Also Pauli ist ja mal mit Jack Daniels aufgelaufen, Eintracht mit Jägermeister dürfte es ja auch nicht mehr. Ich muss aber sagen, also ein Kondomhersteller ist ja an sich einfach, ist ja löblich. So, ist ja jetzt nichts Schlechtes erstmal.
Genau,
kann man ja, kann man ja eigentlich für werben, also finde ich okay. Dann gibt es noch die Rutherford Raiders, das ist eine Unimannschaft aus, ich tippe mal USA, die haben sich eine Pornoseite auf die Brust gemacht. Wurden dann von der Uniliga, wurde dann angedroht, dass sie ausgeschlossen werden, deshalb mussten die es wieder rückgängig machen. Und der SV Oberwürzbach, ein Amateurclub aus dem Saarland, hat sich ein Pornostar eingekauft und dann ihren Namen auf der Brust präsentiert.
Da habe ich eine kleine, kleine eigene Geschichte zu.
Jetzt liegt
man guckt ja als Kreisligist, guckt man ja auch, ob man irgendwelche regionalen Sponsoren kriegt. Und bei uns hat es sich zugetragen. Ich weiß nicht, wie nah wir kurz davor waren. Ich weiß es nicht, ob die Geschichte überhaupt so stimmt. Früher in der A-Jugend war das großes Thema. Denn in unserem Dorf gab es eine Außenstelle von einem Spielzeughersteller für Erwachsenenartikel. Und da war es lange das Gerücht, ob der denn Sponsor wird. Und ich habe mich schon gesehen, irgendwo ein blau-weißes Trikot mit dem Aufschrift Dedofee zu tragen. Hat sich leider nie ergeben. Stelle ich mir aber immer noch sehr witzig vor. Den Außenstandort gibt es immer noch. Ich denke mal, die werden auch weiterhin gewählt, um zu sponsoren.
Ja, worauf wartet ihr?
Ja.
Einfach mal machen. Dann gibt es noch eine Kategorie.
Können wir auch für den Podcast hier machen.
Ja.
diese Werbung hier wird präsentiert.
Stimmt, wir brauchen mal Partner hier für die Folge. Dann gibt es auch so ein paar Sponsoren, fand ich mega cool. Also Jena hat sich da rausgetan auf jeden Fall. Die sind einmal 17, 18 mit Wacken-Sponsoring aufgelaufen. Sah übel geil aus und holt, denke ich mal, auch viele ab, die vielleicht mit Fußball nicht viel zu tun haben. Wenn du mal so die Musik hörst, Wacken holt dich vielleicht ab. Und Sea Shepherd hatten die nochmal drauf, 2015. Das ist eine Umweltorganisation, finde ich auch sehr cool. Noch ein bisschen kurios oder auch noch vielleicht ganz gut. West Brom hatte mal 85 ein Rauchverbotslogo auf der Brust. Einfach weil das in den Stadien eingeführt wurde, dass man nicht mehr rauchen darf. Hat sich, ich weiß nicht, ob es sich durchgesetzt hat, ich glaube nicht. Und Brighton & Hove Albion hatte 99/2000 ein Musiklabel, Skint Records. Das Problem ist, also sie waren halt in Geldnot. Und Skint heißt halt so viel wie Pleite, wurde in dem Artikel zumindest so erzählt. Also recht passend.
Recht passend. Dann gibt es ja, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, es gibt ja auch noch so Sponsoren, die auch sehr variabel sind. Also das größte Beispiel ist Spotify bei Barcelona. Finde ich ganz geil, weil dann manchmal mit dieser Rolling Stones hatten sie, glaube ich, und Drake, dass es sich einfach ein bisschen ändert. Das sieht ganz cool aus, finde ich.
Das ist aber so perfekt für diese Plastikkunden und so, die dann...
Das stimmt. Ach, und genau deswegen machen sie es.
Ja, natürlich.
Genau wie das Atletico Spider-Man-Shirt.
Ja, genau, die hatten ja mit irgendeinem Produktionsstudio, ich weiß gerade nicht welches, aus den USA, hatten die auf jeden Fall einen Vertrag. VW hat das ja auch gemacht bei Wolfsburg. Da steht ja ab und zu mal Polo oder Golf oder ja, Touareg da mal drauf stand, ich weiß es nicht. Oder Abstand auf jeden Fall mal drauf. Das kommt auf jeden Fall vor.
Finde ich aber gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie das dann vertraglich geregelt ist. Kriegst du dann mehr oder weniger Geld, wenn nicht der Sponsor an sich draufsteht?
Ja, ich glaube, das ist ja von dem Sponsor geht das ja aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Und also, von wem kriegt denn Wolfsburg wie? Die schieben das doch sowieso nur von einem Konto aufs andere. Stimmt. Da passiert doch nichts anderes. Ja, aber ich finde VW eigentlich einen sehr clean Sponsor, muss man sagen.
Muss ich auch sagen, allgemein, wenn man über cleane Sponsoren redet, nehmt euch nicht zu wichtig und passt euch den Vereinsfarben an. Also es kann nicht sein, früher immer, ich muss immer an Kömmerling denken bei Mainz, wo die da in diesem hässlichen Hellblau mit dem Grau rumgelaufen sind. Oder was Postbank. Ist das, FedEx oder so?
Postbank bei Gladbach.
Teddy bei Hertha. Das sieht kacke aus. Und wenn ihr es im Auswärtstrikot hinkriegt, dann macht es doch auch im Heimtrikot.
Ja, finde ich auch. Genau, ich habe jetzt auch keine Sponsoren mehr. Sind wir eigentlich mit dem Punkt. Also das sind so unsere Gedanken zu Sponsoring und kuriose Sponsoren. Mhm. Ich hoffe, wir haben die Frage ganz gut beantwortet. Ich denke schon. Jetzt haben wir noch zwei Programmpunkte hier.
Warte. Bist du Fan dafür, extra Platz für den Sponsor zu machen oder würdest du dein Trikot weiter durchziehen und den Sponsor einfach nur so drauflegen?
Boah, kommt aufs Design an. Ich müsste es jetzt sehen. Mhm. Also du sprichst ja auf so Streifen und sowas an, ne? Die dann unterbrochen sind. Kommt drauf an, wie der Sponsor aussieht.
Ja, okay. Ich bin eher Fan davon, wenn du ein durchgehendes Trikot hast und der Sponsor zwar gut einintegriert wird, aber das Trikot da nicht drunter leidet.
Ja, das ist der Punkt. Genau, dann haben wir noch zwei Punkte. Einmal, unsere Namenself von Namen, die halt cool klingen. Und dann nochmal tippen. Also fangen wir mal mit der Namenself an. Würdest du deine vorstellen?
Ja, ich bin in einem. Machen wir abwechselnd oder machen wir einmal durch?
Mannschaftsteil, also Tor, Abwehr.
Okay.
Würde ich sagen.
Trainer auch? Trainer haben wir, glaube ich, den gleichen.
Ja, haben wir gleichen.
Ja, gut.
Nachdem du mich drauf hingewiesen Tor hast.
Ich fange im Tor an. Ich bin 4-3-3. Im Tor Pelle Buving. Einfach ein Brettname. Pelle finde ich top. Ich kenne deinen schon, weil du einfach wahrscheinlich den offensichtlichen genommen hast, weil es zu seinem Beruf passt.
Ja, Florian Kastenmeier muss hier im Tor stehen.
Ja.
Klare Sache.
Allgemein kann man ja sagen, entweder sind es sehr lange Namen. Also meistens Doppelnamen kommen immer gut. Oder halt coole ausländische Namen. Ich hab einen Doppelnamen drin. Ich habe viele Doppelnamen drin, sehe ich gerade.
Ich auch.
Ich mache mal direkt mit meinem ersten Doppelnamen auf der Rechtsverteidigerposition.
Kann ich erzählen, warum es so ist? Also gerade die südamerikanischen Namen hören sich ja immer übertrieben krass an.
Ja.
Das liegt aber einfach daran, dass man immer den Nachnamen von der Mutter und von dem Vater beide übernimmt. Das kommt, ich kenne ja auch einen, der heißt Hernandez. Das hat einfach den gleichen Nachnamen zweimal. Auch ein bisschen kurios, aber daher kommt das.
Ja, genau. Ich habe aber kein Südamerikaner oder so. Ich habe einen Isländer genommen, auf der Rechtsverteidigerposition. Nämlich Valgeir Lundahl Friðriksson. Brettname. Macht richtig was her. Wenn das alles auf den Trikot gehen würde, dann würde das auch aussehen wie so ein österreichischer Sponsor. Aber macht top.
Ja, ich habe zwei Linksverteidiger, einer spielt rechts, einer links. Links Brian Hein. Reimt sich, ist cool, ist cool. Finde ich top. Von Regensburg. Kommt hier rein.
Nachvollziehbar. Erster Innenverteidiger, ich hoffe, du hast ihn auch, nämlich Felipe Sanchez.
Nee, habe ich nicht.
Hört sich top an.
Ist mir zu basic, ich gehe mit Jordi Devay.
Ah, auch gut. Auch gut. Und zweiter Innenverteidiger hat jetzt bei Köln noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, aber Elias Bakatukanda, das kann man richtig clean sagen. Bakatukanda.
Ich hab früher immer, als ich bei also mit so 6 Jahren oder so im Stadion war und dann immer die Aufstellung von den Gegnern vorgelesen wurde, ey, vor solchen Leuten hatte ich immer richtig Respekt. Ich dachte, die sind richtig krass. Also wenn dann ein, also ich kann meinen Linksverteidiger mal vorwegnehmen und meinen Rechtsverteidiger Fabio Di Michele Sanchez kommt, ey, da hatte ich Angst.
Vier Sterne-Skiller ist das immer. Mhm. Und nur offensiv. Fabio Di Michele Sanchez habe ich auch drin.
Ja,
um mal meinen Linksverteidiger schon mal vorwegzunehmen.
Mein zweiter Innenverteidiger, Marc-André Jürgen von Magdeburg, muss hier rein. Finde ich überragend. Ich glaube, er hat nicht mal einen Marktwert bei Transfermarkt. Ich glaube, also ich habe ihn da bei Transfermarkt drin gefunden, von daher passt das.
Mhm. Ja, da ist es, der angesprochene Doppelname. Das sind auch so einfach drei deutsche Namen, also aneinandergereiht.
Ja, vor allem sind es drei einfach Vornamen.
Ja,
stimmt. Jürgen ist für mich kein Nachname.
Ich weiß nicht, ich fand, jeder kannte einen. Ich kannte einen, der hatte als Zweitnamen Mädchennamen. Ich will den Namen jetzt nicht droppen, aber er hatte auch drei Vornamen und einen Mädchennamen als Mittelnamen.
Ja, was da halt so gängig ist, ist ja Maria auf jeden Fall.
Genau, ja, war das, ja.
Ja. Hast du dein Mittelfeld mal? Mach mal dein Mittelfeld komplett.
Mein Mittelfeld komplett. Santiago Castaneda.
Sticht.
Dann muss ich natürlich den Polen-Move drin haben. Mikhail Karbownik.
Ja.
Ist als Mittelfeldspieler gelistet. Und dann habe ich mich für einen Doppelnamen entschieden. Mit türkischer Herkunft. Levin Mete Öztunali. Und Mete macht das für mich nochmal dreifach besser. Weil Mete sich einfach top anhört.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich gehe mit Santiago Castaneda. Ich finde Julian Green. Klingt gut.
Und, passt auch zu Fürth.
Ja, stimmt. Und dann ist jetzt ein bisschen doof, weil er jetzt nicht mehr bei Düsseldorf ist, sondern bei Rostock, King Manu. King. Das ist wie Kingsley und Wegbu, der King. Von früher noch. Also auch mein Sturm, wenn es aus Eintracht-Spielern wäre, wäre Kingsley und Wegbu, Randy Edwini Bonzu und Suleiman Abdullahi.
Nicht zu vergessen, Onel Hernandez. Und der hatte, glaube ich, auch einen Doppelnamen und Domrep Brett. Domrep, einfach geil.
Enrique Peña Zauner.
Oh, stimmt,
und,
ja.
Bei Offenbach noch. Offenbach Olivier Ocean. Finde ich auch so geil.
War, glaube ich, Kanadier?
Ja.
Kanadier auch underrated. Kommen wir zu meiner Offensiv-Dreier-Reihe. Du hast gerade schon King angesprochen. Ich gehe in der Reihe drunter, nämlich Kenny Prinz Redondo.
Ja, der muss hier rein.
Einfach. Ja, muss rein. Alles, was mit Prinz oder King, das muss da sofort rein. Zweiter Doppelname, Ransford Yeboah Königsdörfer.
Ja, habe ich auch.
Das war ja auch nicht irgendwie Ransford oder so, sondern auch Ransford. Das macht das nochmal viel geiler. Und dann natürlich der georgische König Budu Siftsivadze.
Du hast mit Prinz und einem König im Sturm.
Ja.
Und ich habe noch
eine komplette
Dynastie. Ich habe noch Xavier Amaechi.
Ah, schön.
Habe ich auch noch mit drin. Und das Ganze wird natürlich gecoacht von Christian Ramon Fiel Casanova. Überragend.
So ein Hammername.
Überragend.
Auch Casanova als Casanova als Nachname, das ist wirklich. Es geht nicht besser.
Ja, also da kommt nichts ran. Daniel Thune, noch ein Kandidat, finde ich. Aber nee, das reicht halt nicht, wenn du das als Konkurrenz hast.
Hey, eben. Da ist Christian Fell schon ganz vorne mit dabei. Das waren unsere Namenself. Wenn ihr natürlich eine bessere Elf habt oder einfach witzige Namen, die ihr so in eurem Verein hattet, habt, kennt, dann schreibt ihr uns gerne auf Spotify oder Instagram rein, denn ist immer schön, wenn man was zu lachen hat. Und dann waren wir eigentlich schon, nee, wir sind noch nicht durch, denn wir müssen nämlich tippen.
Ja, ich habe schon vorgetippt, ich hoffe, du auch.
Ich habe vorgetippt, natürlich.
Karlsruhe-Schalke.
Der KSC gewinnt 2-1.
Ja, habe ich auch. Münster, das SCP-Duell, Münster gegen Paderborn.
Und das gewinnt der SCP.
Ja, witzig.
Nee, 0-2 für Paderborn.
Ich sag 1-0 Paderborn. Dann, ja, das Krisenduell.
Darmstadt gegen Braunschweig. Darmstadt wahrscheinlich mit neuem Trainer dann. Oder ja, mit neuem Trainer.
Die wackeln sich dann in 2-1 zurecht, das kannst du aber glauben.
Oh. Ja, gut. Hannover, Kaiserslautern?
3-2.
Oh, okay. Ich sag, Hannover bröckelt und die verlieren 2-1.
Hannover verliert immer nur in Kaiserslautern. Zu Hause gewinnen sie eigentlich.
Hast du dafür eine Statistik?
Dann glaube ich dir nicht. Mein Hannover-Kumpel. Quelle.
Achso.
Genau, dann Ulm-Nürnberg.
Typisches 1-1.
Ja, absolut. Komplett. Und dann haben wir Köln-Magdeburg, das sind 4-2 für mich.
Ja, 3-1.
Ja, okay, er geht in die Richtung. Dann HSV Regensburg, sehe ich 3-0.
4-1.
Ja, Fürth-Elversberg, 2-1.
1-1.
Okay, und Hertha Düsseldorf, 2-2.
Habe ich auch, sticht.
Ja.
Sehr, sehr ähnliche Tipps, muss man sagen.
Also, ja, würde ich auch sagen. Könnte punktgleich enden vielleicht.
Ja, es würde dir ja nichts bringen, weil dann bist du immer noch hinter mir. Ich hätte damit wenig Probleme.
Ja, aber wenn du dann tippst wie ich, dann hast du halt auch weniger Punkte, ne? Dann fallen wir beide.
Ja, das ist nicht schlimm. Hauptsache ich bin weiterhin vor dir, damit ich mir nicht immer dein Gebrabbel anhören muss und selber mal ein bisschen austeilen kann.
Ja, was meinst du, wenn ich am Ende vor dir stehe, ich das zelebrieren werde?
Ach. Das musst du ja erstmal schaffen. So, da geht's ja schon mal los.
Wie viele Punkte bist du vor? Ich glaube 4 oder 5.
Wenn ich jetzt einfach immer das gleiche tippe wie du, dann kannst du gar nicht vor mir landen.
Ja, ja. Wäre sehr dreckig. Gut, ich glaube, wir sind mit der Folge durch. Bisschen entspannter heute. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen sich anhören und es war nicht zu langweilig. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Folgen bewerten und eure Gedanken dazu äußern. Ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Ja, es ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass du mir das letzte Wort überlässt. Ich kann mich da nur anschließen. Wenn ihr natürlich weiterhin für das Trikot interessiert seid, dann stimmt gerne bei der letzten Folge ab. Schreibt uns gerne eure Namen oder witzige Sponsoren in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, bis der Liga-Alltag wieder weitergeht. Tschüssi.
Ciao.